Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
I see in you, das heißt auf Deutsch, ich sehe in dir. Und darum geht's heute auch. Was sieht Gott in dir? Was siehst du in dir? Alles nur Bettlerei? Bist du angewiesen auf den Segen von Gott, den du dir erbettelst? Ich weiß nicht, wie es dir so geht, ob du dich fühlst, oh, ich bin so ein Sünder. Die ganze Welt ist so schlimm. Mein Leben ist so schlimm. Und wenn ich dann von diesem großen, herrlichen Gott singe, hier in der Kirche, oh, der ist so herrlich und ich bin doch so klein und so weit weg von ihm, voll der Versager. Vielleicht denkst du auch von dir, nee, hey, ich bin voll cool drauf, bei mir ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, was du von dir denkst. Aber manche Christen sehen in sich selbst oft nur das Errettungsopfer. Ja, also das Opfer war natürlich Jesus, aber der, wo errettet und gerettet werden muss, das bist du, das bin ich. Manche Christen sehen da drin, nee, wir müssen gerettet werden und darum geht's in der Bibel, darum geht's und das, was Jesus gesagt hat, dass ich persönlich gerettet werde. Und das war es dann schon. Aber Gott sieht viel, 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 viel mehr in dir. Und das ist so genial, denn er sieht dich nicht einfach nur als jemand, der Erlösung notwendig hat. Wir haben eine Erlösung notwendig. Aber er sieht nicht in dir nur irgendjemanden, den er irgendwie retten will. Er sieht in dir jemanden, einen Partner, eine Partnerin, mit der er diese Welt gestalten will. Und er hat einen ursprünglichen Plan gehabt mit uns und den möchte ich mit euch angucken. Und zwar in Epheser 1, 4 bis 5. Da steht über Gott, seine Absicht, sein Plan, warum er überhaupt diese ganze Welt geschaffen hat, warum er dich geplant hat, warum er überhaupt irgendwas gemacht hat, das steckt hier in diesem Vers drin. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Da steht, schon vor der Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Boah, das verrät unheimlich viel über Gott. Schon bevor er überhaupt den Grundstein dieser Welt gelegt hat, bevor er alles in Existenz gesprochen hat, hat er einen Entschluss gefasst. Er hat einen Wunsch, ein Bedürfnis nach Kindern. Wow. Ein Wunsch. Vielleicht kennt ihr das so, oder ein Ehepaar, die so einen Kinderwunsch haben. Und man sehnt sich danach, dass ein Kind kommt und manchmal muss man darauf warten und es dauert seine Zeit, bis es dann irgendwann mal klappt und man hofft und bangt, dass es doch auch wirklich funktioniert. Und dann freut man sich, wenn das Kind da ist. Gott war genauso. Gott war, bevor er überhaupt alles noch geschaffen hat, voller Freude. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude, steht da, nicht nur ein bisschen. Er ist ganz aus dem Häuschen gewesen. Ja, ich will Kinder haben. Ich will Söhne und Töchter haben. Und die sollen sogar heilig sein und befreit von Schuld. Das war sein Beschluss, sein Plan, den er von Anfang an hatte. Ein unveränderlicher Plan durch Jesus. Die Elberfelder Bibel, die schreibt es ein bisschen komplizierter, aber ich finde da auch ein bisschen genauer. Da steht, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft oder zur Kindschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Was hat Gott mit der ganzen Schöpfung vor? Was hat Gott mit dir vor? Warum hat er dich geschaffen? Bevor er alles gemacht hat, hat er diesen Plan gehabt. Er wollte dich für sich selbst. Er wollte. Nicht, ach ja, weil ich so allmächtig bin, tue ich da mal irgendwas, weil mir ist langweilig in meiner Ewigkeit. Nein, er hat ein Bedürfnis gehabt. Er wollte eine Sehnsucht, ein Verlangen. Er wollte dich für sich haben. Söhne und Töchter. Was ist denn das Ziel von einem Kind, von Söhnen und Töchtern? Was ist denn das Ziel der Eltern mit diesen Kindern? Dass sie irgendwann mal so sind wie die Eltern. Wie der Vater, so der Sohn. Man wünscht sich, dass ein Kind ranreift, oder? dass ein Kind ranreift und dass es stark wird, dass es eine gute Ausbildung hat. Man wünscht sich, dass dieses Kind in dieser Welt überlebensfähig ist. Man wünscht sich, dass dieses Kind mehr bekommt als das, was man selber hatte. Man hat ein Erbe bereit für, und sagt am Ende vom Leben, hier, oder sogar noch nicht am Ende des Lebens, eigentlich ist es schon gut, wenn das Erbe schon anfängt, wenn das Kind mündig wird, dass es da schon von profitiert und sagt, ich gebe dir das Bestmöglichste, was ich hatte, gebe ich mit. Da steckt Erziehung drin. Man möchte jemanden erziehen mit den Dingen, die einem wichtig sind. Man möchte das Kind mündig machen, dass es selbst Entscheidungen, gute Entscheidungen treffen kann. Man möchte, dass das Kind erfolgreich ist. Darum schickt man es zur Schule. Darum schickt man es auf einen guten Ausbildungsplatz. Warum? Man will, dass es doch erfolgreich ist, dass es das besser macht als man selbst. All das steckt damit drin. Gott hat von Anbeginn gesagt, nicht nur, oh ja, ich mache da welche, die nenne ich dann mal so meine Kinder und eigentlich sind sie meine Roboter, die müssen alles so tun und denken und machen wie ich. Nein, da steckt Liebe drin. Wenn er dich sieht, wenn Gott auf dich sieht, sieht er sein Kind, das er liebt mit jeder Faser seines Seins, nachdem er sich sehnt, mit jedem Gedanken, mit jeder Emotion, die Gott hat. Und Gott hat unheimlich viel Emotionen. Es gibt eine Bibelstelle, die heißt, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Warum? Diese Liebe pulsiert für dich. Er ist vernarrt in dich, weil er dich liebt. Und das ist es, was er in dir sieht. Ein geliebtes Kind. Das Ganze hat er aus Liebe gemacht. Und Liebe geht immer in zwei Richtungen. Liebe ist auch ein bisschen egoistisch. Natürlich ist es etwas, das man gibt. Liebe verschenkt man. Aber was wünscht man sich zurück? Auch geliebt zu werden, oder? Jede Eltern wünscht sich, dass die Kinder sie lieben. Natürlich, das große Bedürfnis vom Kind, geliebt zu werden, das ist da und das ist sehr, sehr wichtig. Und unser Bedürfnis ist es, von Gott geliebt zu werden, weil er unser Papa ist. Aber er wünscht sich, dass wir ihn auch lieb haben. Er sehnt sich nach deiner Liebe, nach deiner Zuneigung, nach deinem Herzen. Er will dich für sich, weil er sich nach dir sehnt. Das ist es, die ganze Intention, warum Gott überhaupt irgendeinen Gedanke an diese Schöpfung verschwendet hat, aus Liebe zu uns, aus Liebe zu dir. Und er möchte, dass wir heilig und befreit von Schuld sind. Und es geht nicht durch uns, es steckt auch schon hier drin, durch Jesus. Er wusste, wir werden es nicht alleine hinkriegen und darum hilft er uns. Schickt ihr seinen Sohn, der für uns gestorben ist, damit wir frei werden von dem ganzen Müll dieser Welt. Ich finde das stark. Was sieht Gott in dir? Was siehst du in dir? Vielleicht kennt ihr das, alle Menschen sind Kinder Gottes. Es gibt einige Bibelstellen, zum Beispiel in Epheser 3, 14 bis 15, da heißt es, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Ja, die ganze Menschheit, wir sind seine Kinder. Nicht nur die Erlösten, nicht nur die Geretteten sind die Kinder Gottes, sondern eigentlich im Herzen Gottes ist diese ganze Welt voller Kinder, voller Töchter, voller Söhne, die er liebt. Und Gott sucht das Verlorene, die wo auf den falschen Weg gekommen sind. Gott sucht das und er will sie wieder zurückhaben in seiner Family. Er will sie wieder zurückhaben bei sich. Aber eigentlich sind alles Kinder. In der Antike gab es zwei verschiedene Sorten von Kindern. Das müssen wir wissen. Also die Bibel und auch der Text hier an die Epheser und die ganzen anderen biblischen Texte sind ja in der Antike geschrieben worden in einer Zeit, die komplett eine andere Kultur, ein ganz anderes Denken hatte. Und es gab zwei verschiedene Arten von Kindern. Ein Kind, die Lebenserwartung war nicht sehr hoch. Auch in biblischen Zeiten war die Lebenserwartung nicht sehr hoch. Man geht davon aus, manche sagen, 20 Jahre war die Lebenserwartung. Manche waren gesegnet bis viel, viel länger und sind auch richtig alt geworden, auch in den damaligen Zeiten. Aber viele, viele Kinder sind schon gleich nach der Geburt gestorben. Oder sogar die schwangeren Frauen schon gestorben. Das war eine enorme Sterberate. Und die Kinder, viele haben es gar nicht geschafft. Und darum haben viele, auch von den Vätern damals, leider kaum eine Bindung zu ihrem Kind aufgebaut, weil man wusste nicht, wenn ich da jetzt hinein investiere, ob das sich überhaupt auszahlt. Man hatte viele Kinder und davon sind am Schluss vielleicht nur noch ein paar übrig geblieben. In Rom Bei den Römern war das so, da war das ideale Familienbild, 3 Kinder zu haben, 3 Söhne. Und wichtig war es natürlich, dass ein Sohn dabei ist oder dass der Erstgeborene ein Sohn ist, weil dann war auch die Familie gerettet, besonders wenn sie dann mal selber alt sind, die Altersvorsorge, keine Rente, das gab es ja noch nicht, das musste dann der Sohn ausbügeln. Es waren diese Kinder, einerseits waren sie da, sie wurden schon wertgeschätzt, aber man hat nicht so die Beziehung aufgebaut zu denen. Und dann, wenn sie doch dann am Heranwachsen waren, man hat gesehen, sie kamen, dann hat man angefangen, Beziehungen zu bauen. Aber ein Sohn, ein Kind, war nicht, oft nicht viel mehr als ein Knecht. Als ein Knecht. Ein Arbeiter. Und ganz oft wurden auch die Kinder als Sklaven behandelt oder verkauft. Wenn dann Geld knapp war, wurden die Kinder verkauft. Und dann gab es die zweite Sorte von Kind, das waren meistens die Erstgeborenen. Es gab auch Adoptierte, die dieses Recht der Erstgeburt bekamen, die hineinkamen in die Familie und gesagt haben, du bist jetzt mein neues Kind, du hast alle Rechte eines Kindes, eines Erbens, der Haupterbe, der das mit den meisten Batzen abbekommen hat. Das war meistens der Erstgeborene oder eben auch der, der dann dieses Erbrecht bekam. Und das war der wertvolle Sohn. Das war da, wo alle anderen dann bei dem irgendwie an der Brust hingen, später noch. Ja. Das war dann das neue Familienoberhaupt. Wenn Gott in dieser Zeit spricht, von dass wir seine Kinder sein sollen, spricht er von dieser Sorte von Kind. Nicht von einfach nur Kind sein, sondern er spricht die Kinder sein, auf die er die ganze Zeit schon geguckt hat, in die er hinein investiert hat, das Kind zu werden, zu sein, das ganz nah an ihm ist, das sein ganzes Erbe abbekommt. Diese Vorstellung von, wenn wir jetzt weiter gucken auf eine weitere Bibelstelle, dann müssen wir das Bild haben, Gott möchte dich als sein adoptiertes Kind haben, das alle Rechte bekommt. In Johannes 1, Vers 12 steht, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wow! Er möchte Kinder haben, die ein Erbe bekommen. Kinder, auf die er sieht. Und er möchte dir dieses Recht geben, dieses besondere Kind zu werden, wenn du es noch nicht bist. Indem du an seinen Namen glaubst. Was ist das erste urchristliche Bekenntnis? Jesus ist der Herr. Mehr musst du eigentlich nichts sagen. Mehr musst du nichts machen. Indem du anerkennst, ja Jesus, du bist jetzt der König, du bist der Herr. Und ich glaube an dich und an das, was du getan hast. Und dadurch werd ich zu einem Kind Gottes und bekomme diese ganzen Rechte. Ist das stark? Wer am Freitag da war bei My Mission, übrigens, My Mission ist so genial, da darf niemand fehlen. Da beten wir für unser Land, da treten wir unser Erbe an, da gehen wir in diese ganzen Dinge rein. Und jetzt am Freitag bei My Mission habe ich kurz was erzählt über das Kreuz. Viele sagen, Jesus hat uns am Kreuz gerettet. Wer hat das schon mal gehört? Ganz kurz Hände hoch, wer hat das schon mal gehört? Jesus hat uns am Kreuz gerettet. Er ist gestorben und hat uns dadurch gerettet. Und das ist es, was oft gesagt wird, dass wir ihn aufnehmen, indem wir glauben, dass er für uns gestorben ist. Und dadurch hat er uns gerettet. Aber so steht es nirgendwo in der Bibel drin. Da gibt es einen Vers, und zwar Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes. So werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Aha, durch das Kreuz, da hat Jesus eine Versöhnung mit dem Vater für dich erwirkt. Am Kreuz hat er geblutet für deine Schuld und für deine Sünde. Und das ist weggetan. Er hat dich versöhnt mit ihm. Gott schaut nicht mehr auf dich, auf den Sünder, der alles so Schlechtes getan hat. Er schaut auf Jesus und sagt, wow, all diese Sünde liegt auf ihm. All diese Schuld, all das Versagen liegt auf ihm. Und dann, wir sind gerettet durch das Leben von Jesus. Weil er blieb nicht tot, Halleluja, er blieb nicht da am Kreuz hängen, Halleluja, er blieb nicht im Grab. Nein, das Grab ging auf und er blieb auch nicht auf dieser Erde. Er ist in den Himmel aufgefahren und er lebt. Und er hat uns seinen Geist gesendet und er ist hier. Und durch diesen Geist, wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, kommt dieser Geist und er macht etwas in dir. Er schenkt dir sein Leben. Und in dem Moment bekommst du das ganze Erbe der Ewigkeit in dein Leben hineingelegt. Er schenkt dir etwas. Und das nennen wir Bekehrung, das nennen wir Erlösung. Und das ist es, wonach die Welt sich sehnt. Und das brauchen wir und dadurch werden wir zu einem Kind Gottes. Ist es stark? Ich finde es total stark. Und dann in Johannes 3, 6 bis 7, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist es. Von Neuem geboren werden in diese neue Kindschaft hinein. Und das ist es, was Gott in dir sieht. Er sieht in dir ein Kind, das Anrecht hat auf das ganze Erbe. Er sieht in dir ein Kind, das er total liebt. Und darum hat er alles für dich hingegeben, damit du Leben bekommen kannst. Was sieht Gott in dir? Ein geliebtes Kind. Und er möchte, dass du Ja sagst zu ihm. Er möchte, dass du ihn kennenlernst, dass etwas Neues in deinem Leben geschieht und dass du lebst durch sein Leben. Da dürft ihr ruhig Amen sagen, das ist gut. Dass ihr lebt dadurch, weil er lebt. Und darum hab eine Begegnung mit diesem lebendigen Gott, nicht mit einem Gestorbenen am Kreuz. Der ist gestorben, ja, aber er lebt wieder und er bringt seine ganze Kraft mit. Und hab eine Begegnung mit Jesus selbst, weil er ist es, der Leben schenkt, nicht irgendein Ritual. Er ist es, der Leben einhaucht. Er sehnt sich danach. Und das hat er eigentlich geplant. Das war die Bestimmung von Anfang an, dass er dich ganz retten will und voll mit Leben pumpen will. Das war es, was Gott in dir sieht. Und wir haben ein paar tolle Beispiele, was Gott noch so drüber hinaus in Menschen sieht. Es gibt so ein paar prominente Persönlichkeiten in der Bibel. Und wir sehen mal, was die selbst in sich gesehen haben und was Gott in ihnen gesehen hat. Da gibt es zum Beispiel einmal, den kennt ihr wahrscheinlich, wow, der Mose. Ja, der Mose, wir wissen, das war ein Typ, der hat ganz Israel aus Ägypten in die Freiheit reingeführt. Das war es, was er getan hat. Als er geboren wurde, war es schon mal ganz knifflig und durch Umwege, ich möchte es nicht alles erzählen, die meisten kennen die Story, kam er an den Königshof und wurde dort erzogen. Das heißt, er hat eine ganz tolle Ausbildung gehabt. Da war wahrscheinlich, hat er Rhetorik gehabt, ne? Weil damals war es wichtig zu lesen, damals war es wichtig für den am Königshof, dass du dich gut ausdrücken konntest. Der war in den ganzen königlichen Gepflogenheiten unterwiesen und er ist da aufgewachsen. Obwohl er eigentlich Hebräer war, ist er bei den Ägyptern aufgewachsen. Und irgendwann wird es ihm klar, die Bibel sagt nichts Genaueres, aber als er ungefähr 40 Jahre alt war, hat er versucht, eine Ungerechtigkeit aus der Welt zu nehmen. Er sah, wie die Ägypter mit den Sklaven umgingen und er sah, wie die zwei sich gestritten haben und so weiter. Und er greift dann ein und er schlägt den Ägypter und hat einen Ägypter ermordet, aufgrund seines Gerechtigkeitsempfinden. Das geht doch so nicht. Und er merkt, diese ganze Sache wird bekannt und dann haut er ab. Er kriegt richtiges Muffensausen und verlässt das Land, reist durch eine Wüste in das Land Midian. Und wie lange bleibt er dort? 40 Jahre. Er heiratet dort eine tolle Chica, ja klar, kriegt auch Kinder. Aber was hat er die ganze Zeit gemacht? Die Schafherden seines Schwiegervaters gehütet. 40 Jahre lang nur noch Schafologie studiert. Wenn das Schäfchen so mäht, dann weiß er, aha, da steckt was quer. Wenn es so ist, dann muss es gestreichelt werden. Jetzt muss ich es raustreiben. Er wusste, wie es um Schafe geht. Ich weiß nicht, nach dem Karriere, wie frustriert er vielleicht auch vom Leben war. Wie mit 80 dann, wie er drauf war, sagt, jetzt ist alles vorbei. Sturm- und Drangzeit, die ist vorbei. Vielleicht hat er resigniert. Vielleicht war er ein bisschen Dattelkreis, glaube ich nicht, er war noch richtig, richtig fit, aber er war alt. Das ganze Leben eigentlich schon vorbei. Was sieht er in sich? Oh, es wird noch ein paar Jahre Schafologie weitergehen. Ja? Und dann kriegt vielleicht mein Kind, mein Erbe fertig. Das war so das, was er so hat. Und dann passiert etwas Krasses. Während er die Schafe hütet und weidet, erscheint Gott plötzlich in einem brennenden Dornbusch. Und es zieht ihm glatt die Schuhe aus und sagt, boah, was ist denn da? Was geht denn da ab? Und dann spricht Gott zu ihm. Er stellt sich eben erstmal vor, ich bin Gott und so weiter. Und dann spricht Gott zu ihm in 2. Mose 3, 10 und die ganzen folgenden. Nun aber, geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten herausführt. Boah, was ist denn das? Und das ist auch seine Reaktion übrigens in Abvers 11. Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte? Wer bin ich denn schon? Ich bin doch nur so ein alter Opa mit 80. Gott kann doch mich nicht mehr gebrauchen. Und da antwortet Gott, ich werde doch mit dir sein. Ich bin doch bei dir. Gott ist mit ihm, genau, ja, mit dir. Warum? Was sieht Gott in Mose, was er selbst nicht sieht? Ab Vers 13 sagt Mose, was soll ich denn sagen? Wie ist denn dein Name? Gerade eben hat Gott sich ihm vorgestellt, groß und breit und so weiter. Und er ist ganz unsicher, was soll ich ihm denn sagen? Und Gott sagt ihm nochmal den Namen, gibt ihm den Auftrag, zu den Ältesten von Israel zu gehen, zurück nach Ägypten, dort zu sagen, hallo Leute, Gott sendet mich und das ist sein Name. Und dann sagt er was, und sie werden auf deine Stimme hören. Boah, Gott hat aber ein großes Vertrauen in Mose. Geh da hin, sag einfach hallo, Gott hat mich geschickt und sie werden auf deine Stimme hören. Auf mich hören? Ab 2. Mose 4, Vers 1, da sagt Mose, was ist denn, wenn sie mir doch nicht glauben? Und sie sagen, kommt ja so ein Verrückter aus der Wüste, der 40 Jahre nichts anderes als mit Schafen geredet hat. Jetzt, keine Ahnung, was da zu dir gequatscht hat. Wer hat zu dir gequatscht? Und dann sagt Gott, guck mal, der Stab, den du da in der Hand hast, wirf den mal auf den Boden. Und er wirft dann auf den Boden und er wird zur Schlange. Er sagt, nimm deine Hand, steck das in deinen Gewandbausch. Und dann wurde, als er es wieder raus, so voller Aussatz, eine Krankheit. Und als er es wieder rein hatte, war es wieder weg. Und sagt, hey, guck mal, das alles gebe ich dir. Gott hat schon richtig um den geworben, wie bei so einem Bewerbungsgespräch. Hey, guck, dich will ich haben. Nee, aber ich weiß nicht so richtig, ob ich hier mit diesem Namen der Firma was anfangen kann. Doch, guck mal, du kannst es, ich vertraue dir, ich sehe in dir volles, tolle Talent. Ach nee, ja, aber du kriegst noch hier die Bevollmächtigung, wenn du willst, ein tolles Firmenauto, was weiß ich. Ja, so ähnlich wirbt Gott um Mose, weil Gott in Mose etwas sieht, was Mose selbst nicht sehen konnte. Oder nicht mehr sehen konnte. Er sieht in ihm irgendwas. Er rüstet ihn aus mit Zeichen und Wunder. Und dann ab Vers 10 sagt Mose, ach Herr, ich bin doch kein redegewandter Mann, ich kann doch überhaupt nicht quatschen. Weder seit gestern, noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen ist meine Zunge. Da sagt der, der 40 Jahre am Hof vom Pharao war, wahrscheinlich eine gute Ausbildung hatte, aber war nicht so redebewandt. Und dann regt sich Gott so richtig auf und sagt, ich habe doch den Mund gemacht, dann kann ich doch auch durch dich wirken. Gott vertraut darauf, dass Mose das kann. Ich sende dich. Und dann ab Vers 13 sagt Mose, ach Herr, sende doch wen du willst, aber nicht mich. Ja, aber ich will doch dich. Ich will doch dich. Gott will. Gott spricht über Mose Gutes aus. Das, was er in ihm sieht. Was sieht Gott in Mose? Gott sieht in ihm jemanden, den er liebt. Den er sendet anstelle von sich. Übrigens, das ist das, was ein Sohn gemacht hat dann. Der Herr wurde im Namen des Vaters gesandt. Und der war der Vertreter des Vaters auch vor Gericht. Er war der Vertreter, der vollmächtige Vertreter. Und Gott sendet Mose wie seinen Sohn und sagt, ich sende dich, vertrete du mich und ich rüste dich mit all dem aus, was du dazu brauchst. Die Vollmacht, die Autorität, die Kraft. All das halte ich bereit. Geh! Und Mose ist demütig und beginnt zu gehen. Gott spricht über Mose trotz seines Selbstzweifels, trotz seiner Minderwertigkeitsgefühle Gutes aus. Er hätte auch sagen können, stimmt Mose, du bist voller Taugenix. Guck mal, vor 40 Jahren hat es ja auch nicht hingehauen und jetzt warst du die ganze Zeit nur bei den Schafen. Was soll denn der ganze Käse? Hättest du nicht was Besseres anfangen können mit deinem Leben? Und guck mal, der Pickel auf deiner Nase, mit so einem Gesicht kannst du sowieso nicht vor dem Pharao treten. Keine Ahnung. Wenn man bohrt, findet man immer was Negatives, aber Gott schaut durch Jesus auf dich und auf dein Leben. Selbst wenn du alt bist, selbst wenn du so alt bist oder sogar älter bist als Mose, Gott hält für dich etwas bereit. Er sieht in dir etwas, das du vielleicht selbst nicht mehr siehst. Und er rüstet dich aus. Das Wesen Gottes ist Liebe pur. Und er vertraut seinen Söhnen. Das sehen wir bei Jesus. Als Jesus ungefähr 30 Jahre alt war, als es losging mit dem Dienst, und da ließ sich Jesus taufen von Johannes dem Täufer. Und da passiert etwas. Aus dem Himmel kommt eine Stimme und die sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Aber halt mal, Jesus hat noch nicht gelehrt. Er ist noch nicht öffentlich aufgetreten. Er hat noch kein einziges, nicht mal ein popeliges Wunder gewirkt. Gar nichts. Er hatte nichts vorzuweisen, Besonderes. Außer, dass er das Kind von Gott war. Und der Vater mit einer von Liebe geschwollenen Brust voller Stolz sagt er zu Jesus. Und so, dass es auch andere hören konnten. Du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich Wohlgefallen. Ist das stark? Der Papa ist stolz. Der Papa sieht in Jesus sein geliebtes Kind. Und wisst ihr, was passiert ist? An dem Tag, wo Jesus sein Leben in dein Leben hineingehaucht hat, an dem Tag, wo er dich lebendig gemacht hat, sieht er dich als sein Kind. Und so kannst du sagen, diese Stimme, diese Aussage gilt nicht nur Jesus, sie gilt dir. Er schaut vom Himmel in diesem Augenblick runter, egal was du getan hast oder noch nicht getan hast. Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich absoluten Wohlgefallen. Das ist es, was Gott in dir sieht. Und übrigens, Jesus war genauso drauf, als er dann rumgegangen ist. Der hat in Leuten Dinge gesehen, was sie selbst nicht gesehen haben. Er hat in seinem Umfeld Schätze gesehen, Gold gesehen. Er hat nicht geguckt auf die Sünde, die sie getan haben. Und hat die verdammt und da drin rumgebohrt. Guck mal, ihr müsst euch erstmal ändern. Ihr müsst erstmal besser werden. Nein, Jesus spricht die Leute mit den positiven Dingen an. Er sieht in ihnen das Positive und er sagt das, was Gott in ihnen sieht. Und er spricht es hervor. Jesus sagt zum Beispiel, als er die 12 beruft in Markus 3, 14 bis 17. Und er berief die 12, das waren die 12 Apostel, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und er berief die 12 und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Namen Boanas. Das ist Söhne des Donners. Ihr sagt Jesus, ich habe richtig Bock auf euch. Kommt, seid mir ganz nah. Und dem Petrus sagt er, wir hatten ja im letzten Monat dieses Thema Adam und Eva, da ging es um Mann und Frau, um dieses Weibliche und dieses Männliche. Und was ist, wenn Jesus zu dir sagt, ach, du zartes, süßes Federchen. Ja, weiß ich nicht, ob du dann sagst, so, yeah. Was hat er zu Petrus gesagt? Hey, Simon, also hieß er eigentlich Simon, er sagte, hör mal zu, ich nenne dich jetzt Petrus. Und was heißt Petrus? Felsen, Stein oder auf gut Deutsch Brocken. Hey, du bist voll der Brocken. Hey, und das sag mal, ey, ja Männer, jetzt müsst ihr mal sagen, das war gut. Ne? So, das ist es, was Jesus in Petrus gesehen hat, kein Weichling. Nein, er sagt zu Petrus, hör mal zu, du bist der Held, du bist ein Brocken, du bist ein Felsen. Das ist es, was Jesus über diesen Simon sagt. Das finde ich krass. Und über die anderen beiden, noch cooler, Söhne des Donners. Wow. Wenn ihr loslegt, dann donnert's, dann blitzt, dann geht was. Ihr habt Kraft und Power. Das ist es, was ich in euch sehe. Ist das ermutigend? Diesen Jesus kennen wir hier. Und du darfst ihn kennenlernen. Er ist dein Papa und er liebt dich volle Kanone. Und er sieht in dir gute Sachen. Er sieht in dir sein geliebtes Kind. Und er möchte dich aufbauen, ermutigen und sein ganzes Erbe, seine Vollmacht, seine Power geben und dich auch aussenden in seinem Namen. Das ist, was Gott schon vor Erschaffung der Welt in dir hier oder für dich bereithält und eigentlich sich wünscht. Das ist stark. Wir gucken jetzt nochmal so einen Jungen an. Wir haben gerade einen ganz alten Typen angeguckt, den Mose. Hey, aber das gilt auch für die jungen Leute. Da gab es einen, der Typ hieß Gideon. Und man weiß nicht genau, wie Gideon, wie alt er war, aber es gibt einige Theologen, die glauben, dass er war noch Teenager, noch keine 20, als das Ganze mit ihm geschahen ist. Und Gideon ist der Jüngste im Haus seines Vaters. In dieser Zeit war Israel unterdrückt von einer Besatzungsmacht, von den Midianitern. Und die haben Israel ausgeplündert, haben Zölle erhoben, viel zu viel, und Israel ist ausgeblutet, die Hebräer hatten fast nichts mehr. Und Gideon ist in dieser Zeit aufgewachsen und er war ängstlich. Und was macht er? Er versucht, Weizen zu dreschen, und damit niemand es mitkriegt, versteckt er sich beim Dreschen in einer Kelter, in einer Weinkelter. Da drischt man normalerweise keinen Weizen. Aber das hat er gemacht, weil er Angst hatte, dass vielleicht irgendein Midianiter davon mit Wind bekommen könnte. Dann wird mir auch der Weizen abgenommen. Und in dieser Situation, in dieser ängstlichen Situation, dieser Bub, da heißt es von ihm in Richter 6, Vers 11, Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vom Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Wie geht's weiter? Gideon sagt, sag mal, geht's noch? Warum hat uns denn die ganze Strafe getroffen? Wo sind denn all die Wunder, von denen ich von meinen Vorvätern gehört habe? Aber du kannst heute sagen, wo sind denn die ganzen Wunder, von denen wir immer hören, dass Jesus heilt, dass Gott Wunder wirkt? Wo ist denn das alles, was unsere Eltern erzählen, was der Pastor erzählt? Wo ist denn das alles? Das hat er als Frage gestellt. Wo ist denn das alles? Und da sagt er, ich kenne Gott nur vom Hörensagen. Er ist weit weg, da ist Unsicherheit. Und da sagt Gott, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Gott sieht etwas anderes in Gideon. Ich habe dich gesandt. Gott traut ihm das absolut zu. Und dann kommt natürlich ab in Vers 15, ja, womit soll ich denn Israel retten? Ich habe doch keine Armee, ich bin der Jüngste. Aber Gott sagt, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Und wer die Geschichte kennt, wie es weiterging, das ist dann auch so passiert. Was sieht Gott in Gideon? Er sieht in Gideon einen, der es schaffen kann. Der sein Kind ist, den er ausrüstet. Geh hin in deiner Kraft, du wirst es schaffen. Ich bin mit dir in seiner Ängstlichkeit. Was siehst du in dir? Ich weiß nicht, was du in dir siehst. Aber ich lade dich ein, es mal aus der Sicht Gottes zu sehen. Denn Gott sieht in dir ein Kind, das er liebt, das er retten möchte, indem er ihm neues Leben schenkt. Er sieht in dir ein Kind, das er liebt und über dir spricht er aus, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen. Ich weiß nicht, was andere Menschen in dir sehen, was andere Menschen über deinem Leben ausgesprochen haben, vielleicht sogar deine Eltern. Du kannst nichts, aus dir wird nichts. Was du über dich selbst denkst, ich bin so fern von Gott, doch nicht ich. Gott, du kennst doch meine ganze Sünde und meine ganze Schuld, du kannst doch nicht mich meinen, du kennst doch mein Versagen. Ich weiß nicht, was für ein Gottesbild du hast von einem strafenden Gott, der weit entfernt ist. Aber Gott stellt sich dir heute vor als dein liebender Papa, der voll vernarrt ist in dir, der dir näher ist, als dass du denkst, der dich sucht, in dem ein Verlangen ist nach dir, zu dir, seinem Kind. Siehst du in dir einen Loser, der nur gerettet werden muss? Oder sagst du ja dazu, dass du sagst, ja, ich bin dein Kind, Vater, um mit dir zu leben und das Erbe anzutreten? Gott sieht in dir ein Potenzial. Denn Gott kennt dich besser. Du bist wichtig für ihn. Du bist sein begabtes Kind. Und Gott hat alles gegeben, weil er in dir Geniales sieht. Gott sieht in dir etwas Geniales. An dich ergeht dieser Ruf. Werde ein rechtmäßiges Kind von diesem lebendigen Gott. Werde ein rechtmäßiges Kind, das seinen Segen empfängt. Nicht nur irgendein Knecht, irgendein Sklave, sondern sein Kind, das er liebt.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.